Hallo und grüß Gott, herzlich willkommen im Weingenussreich zwischen Gaumen und Gedanken. Ich bin Rudolf Klingenberger, Gastgeber dieses Podcasts, in dem wir Wein und Leben miteinander verbinden. Heute geht es um Bio, Begegnungen und Geschichten aus der Toskana. Meine heutige Gästin vereint Journalismus, Wein, Genusskultur und Unternehmertum und arbeitet zusätzlich noch bei einer Fluglinie. Allerdings nicht in der Luft, sondern dort, wo alles starten und landen, am Boden. Man kann sie also mit Fug und Recht als bodenständig bezeichnen. Willkommen, Frau Telche Peters von Toscapia. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Klingenberger. Ich freue mich.
Bei der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch habe ich mich unweigerlich gefragt, wie bringt man so viele Berufe und Tätigkeiten unter einen einzigen Hut und wie groß muss dieser Hut dann sein? Ne?
Ja, da haben Sie recht. Der Hut muss groß sein, aber ich habe es bisher immer ganz gut geschafft, die einzelnen Komponenten in meinem Leben unter einen Hut zu bringen. Und es macht mir wahnsinnig Spaß, zum einen meine kleine Firma zu führen und aber auch bei der Airline zu arbeiten, was auch eine Herausforderung ist. Aber bisher klappt es sehr gut. Alles prima.
Okay. Ich habe gelesen, dass Sie in Mainz geboren, dann in Norddeutschland aufgewachsen sind. Mainz liegt ja auch im Umfeld mehrerer Weinanbaugebiete. Vielleicht war da der spätere Weg zum Wein gar nicht so weit entfernt, wie man vermuten könnte. Haben Sie da schon eine Beziehung gehabt, dass Sie dort wieder zurückgegangen sind von Norddeutschland aus oder ging das gleich dann nach Italien?
Ja, also meine Wurzeln liegen zum Teil in Mainz bzw. in Alzey. Da ist meine Mutter geliebte, bin ich dann nach Rom gegangen für ein Jahr, weil ich dort meine Leidenschaften so ein bisschen ausleben wollte. Ich habe auch Kunstgeschichte studiert und war deswegen auch sehr interessiert an den Gebäuden und an der Kunst in Rom und bin dort dann per Zufall über einen Bekannten an das Thema Wein gelangt. Und das hat mich dann später eben in die Toskana gebracht. Also das ist so die Kurzform von allem.
Also später haben Sie ja, wie gesagt, Sie haben es gerade angesprochen, eben in der Toskana auch gearbeitet.
Ja,
spielte
ich war
aber Wein zum Beispiel in Ihrem Elternhaus eine Rolle?
Bedingt. Also mein Vater hatte wenig Hang zum Wein sozusagen. Der hatte sehr schwere Migräneanfälle früher, als er jünger war. Meine Mutter hat durchaus Wein getrunken und Wein spielte in ihrem Elternhaus wiederum durchaus eine Rolle. Auch wenn sie in einem Friseurhaushalt groß geworden ist, aber Alzey hatte auch, soweit ich weiß, eine Rebenzuchtanstalt damals. Und da war Wein durchaus immer Thema. Es gab Winzerfeste, es gab andere Feste. Also da hat meine Mutter durchaus mir auch so ein bisschen was nahebringen können, kann ich durchaus sagen, ja.
Gab es für Sie schon früh einen Bezug zu biologisch erzeugten Lebensmitteln und Weinen? Und wenn ja, von der damaligen Zeit zur jetzigen, welche Bedeutung hatte Bio damals und welche Bedeutung hat es heute für Sie?
Ja, also ich habe ja in der Toskana in Montalcino konkret auf einem Weingut gearbeitet, das mit biodynamischen Methoden sogar arbeitet. Und das war für mich so der erste Berührungspunkt ab 2007 mit dem Thema Bio. Und ich habe dann ja ein Buch geschrieben über das Thema, das sich ab 2011 und ungefähr mit dem Thema Bio befasst hat. Und ich muss sagen, dass ich auch absichtlich deswegen meine Firma auch auf Bio ausgerichtet habe, weil ich bin schon davon überzeugt, dass das die Zukunft des Weinbaus, aber auch die Zukunft der Landwirtschaft sein sollte. Also das ist schon mein Thema, absolut. Also begonnen hat es in der Toskana dann auf dem Weingut.
Heute gibt es ja eine unüberschaubare Vielzahl von Bio-Siegeln und Zertifizierungen. Erleben Sie das als hilfreiche Orientierung oder eher als etwas, was den Verbraucher verunsichern kann?
Ja, für den Verbraucher, der sich nicht sehr gut damit auskennt, kann es verwirrend sein. Man kann aber auch sagen, dass dieses europäische Bio-Siegel, dieses kleine grüne Blättchen, dass das durchaus eine normale, eine konkrete Orientierung sein kann. Also der Kunde kann sich durchaus dann auch darauf verlassen, dass dahinter, hinter diesem Siegel dann auch ein guter, ein normaler Bioproduzent steht. Kann man durchaus so sagen.
Wir hatten ja jetzt bereits die Toskana schon angesprochen. Mich würde dabei auch interessieren, wie sind Sie sprachlich in Italien angekommen? War die Sprache etwas, was Sie schon vorher mitgebracht haben, oder hat sich das erst vor Ort entwickelt?
Ja, also meine Anfänge mit Italienisch waren schon während meiner Schulzeit. Ich habe an einem Kurs teilgenommen, der zwar nicht in meiner Schule angeboten wurde, sondern von der Deutsch-Italienischen Gesellschaft in Kiel. Aber ich habe dann in Rom, wo ich später ja ein Jahr gelebt habe, habe ich dann meine Kenntnisse verfestigt und dann in der Toskana selber habe ich sie natürlich dann perfektioniert. Und ich finde es auch immer auch dem Land gegenüber absolut notwendig, dass man dann auch die Landessprache kennt und kann. Und bin damit immer ganz gut durchgekommen bisher. Das passt. Auch jetzt am Flughafen macht es natürlich Sinn, eine dritte Sprache neben Englisch und Deutsch gut zu können.
Verstehe ich sehr gut. Sie waren ja als PR-Referentin für die Bioweingüter der Familie Loacker tätig. Brunello habe ich von Loacker selbst verkauft. Also ich habe durchaus auch eine Beziehung zu diesem Wein und das mit großer Freude, weil ich den nämlich auch immer sehr ausgezeichnet gemacht fand. War ein tolles Produkt. Können Sie uns schildern, wie sah dort Ihr Alltag aus? Welche Aufgaben hatten Sie da konkret? Kommunikation, Verkauf, Besuchsbetreuung? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, Sie haben genau die Punkte angesprochen. Also meine Aufgaben waren zunächst natürlich, Kontakte zu den Journalisten zu halten und zu verfeinern. Ich habe international gearbeitet, das heißt, für alle Journalisten in der Gegend beziehungsweise auch weltweit, auf Englisch, Deutsch, Italienisch. Das waren meine Zielsprachen auch. Und habe darüber hinaus, weil das Weingut deutschsprachig ist, die Loacker-Familie stammt ja ursprünglich aus Nordtirol, also aus dem nördlichen Bereich, ist aber seit über 100 Jahren in Südtirol beheimatet. Die wollten eben jemanden haben, der Deutsch als Muttersprache hat. Und deswegen habe ich natürlich dann auch die Betreuung der Gäste übernommen. Wir hatten sehr viele Kunden, Kundinnen und Kunden aus Österreich, Deutschland, Schweiz. Und die habe ich dann durch die Weinberge und durch den Keller geführt und dann eben auch später die Verkostung gemacht. Und dann während der Messen und während des Benvenuto Brunello, das ist die Vorstellung des neuen Jahrgangs in Montalcino, da habe ich eben auch jeweils vorbereitend, aber auch währenddessen die Leute betreut. Das waren meine Aufgaben.
Wie sind Sie damals in der Region Montalcino angekommen? Also nicht nur sprachlich, sondern auch im Hinblick auf die Mentalität, Alltag und die Menschen vor Ort. War das ein schneller Übergang oder ein Weg, der sich erst Stück für Stück ergeben hat?
Ja, da sprechen Sie was an. Das war nicht einfach, muss ich sagen. Ich war vorher ja 2 Jahre in Italien gewesen, in der Toskana. Ich war vorher bei Herrn Merz von der Zeitschrift Merum. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen.
Ja.
Mit dem habe ich gearbeitet, die Zusammenarbeit erledigte sich dann aber aufgrund von gewissen Differenzen zwischen uns. Und ich habe dann eben dieses Angebot von der Loacker-Familie bekommen, zu denen nach Montalcino zu ziehen. Und was sehr schwierig war am Anfang, war überhaupt eine Unterkunft zu finden, weil in der Toskana bzw. in Italien gibt es sehr viel Eigenbesitz. Das heißt, es gibt relativ wenig Mietwohnungen und die Mietwohnungen, die es gibt, die sind dann auch nicht immer so geeignet. Ich meine, Montalcino ist eine mittelalterliche Stadt. Da ist natürlich jede Menge mittelalterliche Bausubstanz und das war nicht ganz einfach, da was Angemessenes zu finden. Das heißt, das war nicht ohne, muss ich gestehen. Und ich kannte auch kaum jemanden dort. Also ich bin ja alleine in die Toskana gezogen, ohne irgendwelche großartigen Bekanntschaften oder Freundschaften. Also das war eine Herausforderung. Aber ich lebe noch und ich habe die Zeit als durchaus persönlichkeitsfördernd empfunden und habe sehr, sehr gute Erinnerungen und habe immer noch sehr, sehr viele Freundinnen und Freunde dort. Und das passt schon. Also das war schon durchaus herausfordernd, aber
Jetzt haben Sie mir fast die nächste Frage schon vorweggenommen. Die lautet, wenn Sie zurückblicken, was aus dieser Zeit für Sie prägend war in Bezug auf Weingenuss und Ihre heutige Arbeit, was würden Sie denn da anführen?
Ja, das ist die absolute Basis gewesen für mein jetziges Leben. Also ich habe zum einen natürlich dadurch, dass ich dort auch einen Sommelierkurs zwar nur begonnen habe, aber aus privaten Gründen konnte ich den nicht weiterführen, habe ich dort eben mich sehr stark mit Wein auseinandergesetzt. Nicht nur mit Wein aus Montalcino oder der Toskana, sondern allgemein. Habe dort eben auch mein Buch geschrieben, habe dadurch eben meine Kenntnisse absolut verfeinert. Ich habe ja nicht nur über Wein geschrieben, sondern auch über Olivenöl und über andere Produkte. Also das war für mich absolute Basis für mein jetziges Dasein. Ja, und es war, wie gesagt, auch persönlichkeitsprägend durch verschiedene private, sagen wir mal, Schicksalsschläge, musste ich mich dadurch doch schon ganz schön durchbeißen.
Es greift fast wie vorher dasselbe. Ich wollte nämlich gerade auf Ihr Buch auch zu sprechen kommen. Da war eben dann der Hintergrund, die Frage in der Phase, wo dieses Buch Bioparadies Toskana entstanden ist, wo sie quasi für mit über 100 Bioproduzenten Gespräche geführt haben und die besucht haben. Wie kam es eigentlich damals zu diesem Buchprojekt? Also wurde das an Sie herangetragen oder ist das eine Idee, die von Ihnen ausstammte? Wie muss man sich das nachträglich vorstellen?
Ja, also die ursprüngliche Idee kam nicht von mir. Ich hatte aber das Bedürfnis, zu dem Zeitpunkt mich mit einem größeren Projekt zu befassen. Und ich saß dann eines Tages bei einem befreundeten Winzer, einem Bio-Winzer, bei dem in der Nähe seiner Reben, der hatte dort einen sehr schönen Verkostungsplatz eingerichtet, so eine Bank mit zwei so Tischen. Und das war dann aufgedeckt mit Wein, mit Olivenöl, mit Brot, mit ein bisschen Aufschnitt, Käse und Salami. Und dann kamen wir ins Ratschen, also es ist ein italienischer Winzer. Und dann sagt er, ja, es fehlt eigentlich in der Toskana eine Art Reiseführer zu den Bioproduzenten, die eben dort schon seit vielen Jahren Bio-Weine und andere Dinge herstellen. Und das machte dann in mir Klick und ich dachte, das ist ja cool, das sollte ein Buch werden. Und habe dann eben ein Konzept geschrieben, bin dann zur Frankfurter Buchmesse geflogen. Das war so 2009 oder 10 ungefähr. Und habe dann dort einen Verlag gefunden und habe dann eben das Buch geschrieben. Innerhalb von anderthalb Jahren war das fertig. Mhm. Ja, aber es war eine Menge Arbeit, aber es war durchaus lohnend. Also ich finde das Buch immer noch, obwohl es jetzt nach 10, 12, 13 Jahren bisschen überarbeitet werden müsste. Aber das war durchaus eine Fleißarbeit, aber auch eine Arbeit, die mich sehr erfüllt hat.
Und irgendwann entstand die Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Was hat diesen Schritt für Sie möglich und notwendig gemacht?
Gut, notwendig war es nicht unbedingt. Also ich hatte im Rahmen meiner Recherchen auch mit einer sehr, sehr guten Pesto-Produzentin zu tun, die in der Nähe von meinem damaligen Einsatzort ihre Produkte herstellt. Und die hatte mir gesagt, ja, mir fehlt irgendwie noch ein Vertrieb in Deutschland. Willst du das nicht übernehmen? Und da hat es wieder in mir Klick gemacht und ich dachte, ja, die Idee ist gar nicht schlecht. Und mein damaliger Freund Claudio, mit dem ich in der Toskana in Montalcino zusammen war, der war auch dann angetan von der Idee und dann haben wir die Firma gemeinsam gegründet. Das ist eigentlich so der erste Schritt gewesen. Und daraus hat sich jetzt eben meine jetzige Firma entwickelt.
Also 2011 scheint ja ein außergewöhnlich dichtes Jahr gewesen zu sein. Ein Buch, viele neue Kontakte und dann noch die Gründung von Tosca Bio. Wie haben Sie diese Phase erlebt, in der sich so viel gleichzeitig bewegt hat? War das fast überfordernd oder kam das schrittweise, wo sich quasi eins ins andere ergeben hat? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es war schon sehr, sehr viel zu tun, zumal ich ja damals immer noch mit der Lorca-Familie zu tun hatte. Ich war ja immer noch bei denen halbtags angestellt. Es war also sehr, sehr viel zu tun. Und ich erinnere mich noch an nächtelange Diskussionsrunden mit Claudio, mit dem ich eine Beziehung auch führte, was dann letzten Endes auch dazu führte, dass wir uns trennen mussten, weil das hat unsere Firma nicht überlebt. Also unsere Beziehung hat die Firma nicht überlebt. Und wir hatten zum einen natürlich das Thema, welche Produkte wollen wir haben, welche Winzer wollen wir ansprechen, mit wem wollen wir arbeiten, aber auch, wie werden wir die Logistik überhaupt hinkriegen. Und natürlich, wir brauchten ein Logo, wir brauchten einen Namen, wobei der Name stand schon fest, den hatte ich gefunden. Und dann brauchten wir ein Logo, wie gesagt, eine Webseite, wir brauchten einen Online-Shop und so weiter. Also ich erinnere mich, dass es sehr, sehr, sehr viel zu arbeiten war und ich eigentlich permanent zweigleisig da unterwegs war. Aber es war trotzdem auch schön, eben etwas aus einer Idee heraus zu entwickeln. Das ist schon toll.
Ich kenne das. Wenn Sie an Ihre Anfänge von Toscapio zurückdenken, wie haben Sie eigentlich Ihre Linie definiert und woran sollte sie sich, also nicht nur generell natürlich an Bio orientieren, aber was wollten Sie bewusst anders machen als andere Weinhändler?
Ja, bewusst anders machen wollten wir, dass wir eben nicht nur Weine vertrieben haben oder vertreiben. Mhm. Das tue ich ja jetzt auch. Und uns war wichtig, dass wir sehr, sehr gute Olivenöle im Sortiment haben, weil das ist durchaus für mich immer noch ein Anliegen, dass da die Qualität wirklich herausragend ist. Und da stehe ich auch immer noch dahinter. Ansonsten war uns natürlich wichtig, die Sachen sollten nicht nur bio sein, sondern auch eine herausragende Qualität haben. Und das ist immer noch mein Motto und immer noch mein Credo. Also das waren die Sachen, die ich anders machen wollte. Wobei ich nicht sagen will, dass andere Weinhändler schlechte Ware haben, überhaupt nicht. Aber das war durchaus unser Ziel.
Mhm. Sie haben ja über viele Jahre hinweg Produzenten besucht, begleitet und ihre Geschichten kennengelernt. Und es gibt ja diesen Spruch, wer eine Reise tut, so heißt es, kann ja viel erzählen. Und Sie können sicherlich auch darüber viel erzählen. Da drängt sich natürlich dann die Frage auf, wäre es eine Option, dieses Wissen und die Nähe zu den Produzenten direkt an Menschen weiterzugeben? Also eine quasi an die Orte zu führen, an denen die Weine und Lebensmittel entstehen, damit sie die Region so erleben können, wie sie wirklich ist und nicht so postkartenmäßig, mit Blick hinter die Kulissen, mit Augen, Nase und Gaumen. Ist das also, wo ich mir sie gut vorstellen kann? Passiert da in der Richtung?
Ja, das mache ich ja schon. Ich habe seit 2021, gibt es Tosca Bio Travel. Das ist quasi meine Reiselinie. Ich mache also ein- bis zweimal im Jahr Trips in die Toskana, meistens so im Frühsommer, also Ende Mai, Anfang Juni, mache ich Reisen mit etwa 8 bis 10 Personen, damit das nicht zu viel wird. Wir wohnen dann entweder in der Nähe von Montalcino oder auch jetzt die nächste Reise geht in die Gegend von San Gimignano, weil man von dort aus sternförmig Touren machen kann. Und dann besuche ich mit den Gästen Winzer, aber ich besuche auch Schafskäseproduzenten, ich besuche Olivenölhersteller und das wird natürlich auch immer gewürzt mit Kochkurs und immer mit einer Unterkunft, mit einem Swimmingpool, damit man sich auch ein bisschen entspannen kann. Also das ist durchaus mein Credo und ich wechsle auch häufig dann die Destination. Also ich fahre nicht immer zu denselben Winzern oder zu denselben Produzenten. Das ist mir schon wichtig auch, ja.
Das hört sich sehr gut an.
Ist auch cool.
Was wäre aus Ihrer Sicht wichtig, damit die Menschen die Region authentisch erleben können?
Ja, dass sie so ein bisschen abseits der üblichen Pfade unterwegs sind. Mhm. Und der normale Tourist, ich will das ja gar nicht irgendwie abschätzig beurteilen, kennt eben oft die großen Produzenten, die ja auch ihre Berechtigung haben. Aber ich habe ja in meinem Sortiment auch eher kleinere Winzer und Produzenten, dass er mehr zu den kleineren hinkommt, von denen man vielleicht so gar nichts unbedingt erfahren würde, weil die weder Werbung machen noch sonst irgendwie groß bekannt sind. Also das ist für mich eher dann das Authentische und das aber auch sehr Sympathische, weil die Toskaner sind ein sehr stolzes und ein sehr altes Volk natürlich. Die stammen ja von den Etruskern ab. Und ich finde meine Produzentinnen und Produzenten finde ich wirklich als sehr selbstbewusst und als sehr, trotzdem als sehr gastfreundlich. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Also nächstes Mal im Juni werden wir auch zu meiner Pesto-Produzentin fahren, die sehr, sehr gut kochen kann und die dann sich nicht nehmen lässt, uns ein Riesenbuffet aufzubauen. Also ich kenne sie schon. Das ist immer gruselig, wenn man zu ihr fährt, wenn man weiß, man kommt da mit einem Kilo mehr auf den Rippen, kommt man da raus. Aber das ist schon super. Es macht tierisch Spaß.
Gibt es etwas, das Sie unseren Hörer und Hörerinnen als Gedanken mitgeben möchten? Vielleicht aus Ihrer Erfahrung heraus in der Toskana, wo Sie sagen, wenn ich mich auf die Toskana einlasse, was sollte ich beachten?
Gute Frage. Was sollten Sie beachten? Da müsste ich kurz überlegen. Also beachten sollte man eigentlich nichts. Was ich immer sehr empfehle, ist, das hatte ich ja eben auch schon erwähnt, mal ein bisschen abseits der Pfade gehen. Natürlich ist es sehr schön, Florenz, Siena, Pisa sich anzuschauen. San Gimignano. Ja, und das wäre ein Hinweis, San Gimignano ist ein sehr, sehr schöner Ort abends. Wenn der Tagestourismus weg ist und die Leute, die Einheimischen quasi auch dann abends wieder rausgehen, weil sie tagsüber halt zu tun hatten mit den Besuchern. Das ist eine schöne Erfahrung eben, dann da den Ort etwas entspannter zu erleben. Und natürlich, das ist für mich immer das Thema, suchen Sie sich einen Platz, von dem aus Sie den Sonnenuntergang sehen können. Also das Licht der Toskana, besonders im Frühjahr und im Herbst, ist unvergleichlich. Also es ist wahnsinnig schön. Das ist das, was mich auch viele Jahre da quasi gehalten hat, die Schönheit der Landschaft und dann auch zusätzlich die Qualität der Produkte. Das ist schon außergewöhnlich.
Die Zeit ist brutal schnell vergangen. Frau Peters, herzlichen Dank für dieses Gespräch und für Ihre Einblicke.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Und Ihnen, liebe Hörer und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal im Weingenussreich zwischen Gaumen und Gedanken.